Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Baden bedenklich heißt es heute bei uns. Wir fragen nach den Gründen für die Algenblüte in der Ostsee. Außerdem machen wir uns an die Vermessung eines Gletschers und berichten von Tropenvögeln, die unter der Hitze leiden. Im Sommer blühen nicht nur die Gärten, auch das Meer erblüht. Solche Algenblüten werden durch die steigenden Temperaturen begünstigt und durch den hohen Nährstoffeintrag aus der Landwirtschaft in die Meere. Die Ostsee als flaches und stark überdüngtes Meer ist besonders betroffen. Hier wurden nun für die ersten Strände schon Badewarnungen ausgesprochen. Warum die Algenblüte auch ein Problem für die menschliche Gesundheit ist, darüber möchte ich nun mit der Wissenschaftsjournalistin Thomas Schröder sprechen. Thomas, warum ist die Algenblüte denn für Menschen gefährlich?
Na, Algenblüten an sich sind erstmal nicht gefährlich. Aber im Sommer dominieren in diesen Algenteppichen sogenannte Blaualgen. Das sind genau genommen eigentlich gar keine Algen, sondern Photosynthese betreibende Bakterien. Und weil diese Cyanobakterien aber giftige Stoffe freisetzen, können sie bei Menschen sowas wie Durchfall, Übelkeit oder Juckreiz zum Beispiel auslösen. Deswegen wurde vor kurzem für einige Strände im südlichen Schleswig-Holstein wurden da auch Badewarnungen ausgesprochen, weil da die Konzentrationen zu hoch waren.
Wird denn immer und überall gemessen?
Nee, da gibt es nur regelmäßige Kontrollen an festgelegten Orten. Und weil sich aber die Konzentrationen durch Strömungen und Winde auch ganz schnell verändern können, gilt so als Faustregel, wenn man bis zu den Knien ins Wasser geht und die Füße wegen der Trübung nicht mehr erkennen kann, dann sollte man nicht baden. Richtig ist aber auch, also ich lebe jetzt seit 2 Jahrzehnten an der Ostsee, gehe regelmäßig baden und hatte eigentlich noch nie irgendwelche Probleme. Das größere Problem haben nicht die Menschen, sondern die Meereslebewesen.
Weil die natürlich nicht auf das Schwimmen im Meer verzichten können.
Ja, genau. Und weil all diese Mikroalgen und Cyanobakterien, die sich da zu Teppichen zusammengefunden haben, die sterben ja irgendwann ab und sinken zu Boden. Und da verrotten sie und produzieren dabei lebensfeindliche, sehr sauerstoffarme oder sogar freie Zonen, in denen dann Fische oder auch andere Organismen überhaupt nicht mehr überleben können.
Was? Und,
Ja, das ist tatsächlich häufiger an der Ostsee schon vorgekommen und ist auch ein Grund dafür, warum es da so wenig Fische gibt.
Was kann man denn gegen das Auftreten dieser Blüte tun?
In gewissem Ausmaß sind das natürliche und auch so jahreszeitliche Phänomene. Aber meistens entstehen die weiter draußen auf der Ostsee und werden dann durch den Wind und durch Strömungen irgendwo hin verdriftet. Und welche Küste oder welchen Strand es dann trifft, das ist einfach eher Pechsache. Aber an den generellen Treibern lässt sich natürlich schon etwas ändern. Und das ist natürlich der Temperaturanstieg und das ist die Nährstoffbelastung.
Den Klimawandel können wir ja nur global bekämpfen. Wie sieht es mit der Nährstoffzufuhr aus?
Ja, da ist in der Vergangenheit schon ein bisschen was passiert. Also es wird zum Beispiel über die Landwirtschaft und von den Kläranlagen jetzt mittlerweile viel weniger eingeleitet als noch vor einigen Jahrzehnten. Und trotzdem sind die Belastungen aber noch viel zu hoch. Also in Schleswig-Holstein zum Beispiel gelangen immer noch 6.000 Tonnen Stickstoff pro Jahr ins Meer. Und nach den aktuellen Plänen der Landesregierung soll dieser Eintrag um 200 Tonnen reduziert werden. Notwendig wäre aber eine Reduktion um das Zehnfache, also um 2.000 Tonnen. Und selbst dann würden wir die nächsten Jahre vermutlich keine Verbesserung spüren.
Warum nicht?
Weil das System träge ist. Also die Nährstoffe, die sind ja erstmal in der Ostsee drin und auch in den Sedimenten unten eingelagert. Und aus denen waschen die sich dann auch nach und nach wieder aus. Das ist jetzt natürlich kein Grund zu resignieren, sondern sollte uns dazu anspornen, jetzt wirklich mal das Ruder rumzureißen. Denn ja, wenn wir auch wollen, dass unsere Kinder und Enkel noch sorgenfrei in einer lebendigen Ostsee planschen sollen, dann müssen die Düngermengen, die jetzt immer noch im Meer landen, ganz deutlich reduziert werden.
Sind Algen denn grundsätzlich immer schlecht für die Ostsee? Sie sind ja auch Nahrungsgrundlage, Sauerstoffproduzent und auch CO2-Speicher.
Ja, unbedingt. Also Algen sind eigentlich was Wunderbares, würde ich sagen. Und Alge ist auch nicht gleich Alge. Es gibt zum Beispiel große Makroalgen, die ganz wichtige Ökosysteme im Meer bilden. Und die sind auch an den Badestränden toll, weil sich da das Leben tummelt. Und selbst die Blaualgen, die ja von Urlaubern und Touristikern so gefürchtet sind, sind wichtig für uns. Weil es gibt zum Beispiel eine einzige Art, die so 20% unseres weltweiten Sauerstoffs produziert. Und die uns überhaupt erst den lebensnotwendigen Sauerstoff auch auf diesen Planeten beschert hat. und viele Mikroalgen dienen natürlich außerdem als Futter für kleinere Meereslebewesen und binden auch CO2. Problematisch wird es für uns und die Ökosysteme immer erst dann, wenn dieses Gleichgewicht zerstört wird und sich bestimmte Algen oder Bakterien ganz stark vermehren.
Die Gründe für die aktuelle Algenblüte in der Ostsee, die nannte uns Thomas Schröder. Danke dafür. Wer kennt den Gelbhosenpieper oder den Schwarzkehltrogon oder den Zweifarbenfischer? Noch nie gehört? Das muss niemanden grämen, denn es handelt sich um exotische Vogelarten, die in den Tropen leben, manche von ihnen noch in völlig intakten Regenwäldern Amazoniens oder Panamas. Dennoch gibt es Berichte, wonach die Bestände vieler Tropenvögel auch in der unberührten Natur stark zurückgegangen sind. Die Frage ist allerdings, warum? Eine neue Studie britischer und australischer Forscher in Nature, Ecology and Evolution liefert jetzt eine erstaunliche Antwort. Demnach leiden die Tropenvögel unter der zunehmenden Hitze. Volker Mrazek mit den Details.
Es wäre schön, wenn Vögel es könnten. Einfach auf den Klimawandel pfeifen. Tatsächlich leiden sie schon lange unter immer extremeren Hitzewellen, vor allem dort, wo der Artenreichtum besonders groß ist, in den Regenwäldern der Tropen. Das ist das wesentliche Ergebnis der neu erschienenen Studie. Ihr Hauptautor, der britische Klimaforscher Maximilian Cotts.
Unsere Studie zeigt, der Klimawandel ist schon jetzt eine ernsthafte Bedrohung für Vogelpopulationen. Selbst Ökologen haben gedacht, dass die globale Erwärmung erst ab Mitte des Jahrhunderts zu einem Problem für Tropenvögel werden könnte und dass wir erst einmal die ganzen Abholzungen stoppen sollten. Doch auch um die Auswirkungen des Klimawandels müssen wir uns dringend schon heute kümmern.
Zusammen mit Kollegen aus Australien legt der Physiker jetzt eine Analyse vor, wie es sie noch nicht gab. Dafür haben die Forscher zwei riesige Datenbanken angezapft und miteinander verglichen. Die eine mit unzähligen Vogelbestandserhebungen von allen Kontinenten, die andere mit weltweiten täglichen Wetterdaten. Eine Megastudie, die den Zeitraum von 1950 bis 2020 abdeckt und Daten aus 70 Jahren verwertet. Kein Wunder, dass Maximilian Cotts in einem Supercomputerzentrum arbeitet, und zwar in Barcelona. Vorher war er einige Jahre am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Wir sehen eine auffällige Übereinstimmung zwischen dem Rückgang von Vogelbeständen und zunehmenden Hitzeextremen. In den Tropen sind die Populationen dadurch in den letzten Jahrzehnten um mehr als 30% dezimiert worden. Das heißt, die Vogelbestände dort sind heute im Durchschnitt ein Drittel kleiner, als sie es ohne den Klimawandel wären. In mittleren Breiten sind die Auswirkungen viel kleiner. Hier liegen die Bestandsverluste bisher nur bei etwa 5%.
Tiere in den Tropen kennen von Natur aus keine starken Saisonschwankungen. Deshalb sind für sie heftige Temperatursprünge und Hitzewellen viel problematischer.
Typische Temperaturen, die bei Hitzewellen im tropischen Regenwald erreicht werden, liegen bei bis zu 30 Grad. Wir wissen aus Studien, dass das Tropenvögel direkt umbringen kann, durch Überhitzung und Austrocknung. Es kommen auch weniger Junge durch, denn extreme Hitze schmälert zugleich den Bruterfolg der Vögel.
Die meisten Langzeitbeobachtungen der Vogelfauna findet man in Europa, Nordamerika und Australien. Viel weniger ausgerechnet dort, wo das Problem weitaus größer zu sein scheint, in den Tropen. Maximilian Cotts macht daraus gar kein Geheimnis. Trotz dieser Einschränkung vertraut er seinen statistischen Analysen.
Naja, es gibt schon mehr als 3000 Beobachtungen aus den Tropen, von allen Kontinenten und vielen verschiedenen Vogelarten. Dadurch haben wir eigentlich ein ganz gutes Bild von den Vorgängen in diesen tropischen Regionen.
Untersuchungen in völlig intakten Regenwäldern in Panama und am Amazonas ließen zuletzt aufhorchen. Selbst dort sind die Vogelbestände in den letzten Jahrzehnten drastisch eingebrochen, bei manchen Arten um 80 oder 90%. Doch warum? Der südafrikanische Ökologe Christopher Treesaus von der Universität Kapstadt liest die Antwort aus der neuen Studie seiner Fachkollegen und hält sie gerade deswegen für sehr wichtig.
Es ist der Klimawandel. In heutigen Zeiten ist es wichtig, sich klarzumachen, kein Ort auf der Erde ist wirklich unbeeinflusst von menschlichen Einflüssen. Auch wenn niemand mit einer Motorsäge oder einem Bagger dort war, kann ein Regenwald dennoch stark unter menschlichen Aktivitäten leiden. Und das sind die Aktivitäten, durch die wir das globale Klima ändern.
Warum die Vogelpopulation in den Tropen schrumpfen, erklärte uns Volker Masek. Der Perito Moreno Gletscher in Patagonien ist allein schon wegen seiner Größe beeindruckend. Er reicht hoch in die Berge auf knapp 3000 Meter und erstreckt sich über 30 Kilometer bis in den Lago Argentino, den größten See Argentiniens. Bekannt ist der Gletscher auch, weil seine Gletscherzunge einen Teil des Sees absperrt und aufstaut und wenn es warm wird, ergießt sich ein riesiger Wasserschwall. Noch, denn die Gletscherzunge schmilzt viel schneller als gedacht. Geografen von der Universität Erlangen-Nürnberg haben sich nun an die Vermessung des Gletschers gewagt und das mit erstaunlichen Ergebnissen. Ich habe mit dem Erstautor Moritz Koch vom Institut für Geografie an der Uni Erlangen-Nürnberg gesprochen und wollte von ihm wissen, warum dieser Gletscher so außergewöhnlich ist.
Also der Perito Moreno in Argentinien ist insofern aus glaziologischer Sicht wirklich sehr besonders gewesen, muss man leider sagen, weil er sehr, sehr stabil war im Vergleich zu allen anderen Gletschern in der Region. Also er hat sich kaum verändert in den letzten 20 bis 30 Jahren. Noch eine andere große Besonderheit ist, dass er bis 2011 regelmäßig sogar noch Vorstöße hatte, also die Gletscherzunge, der Gletscherterminus um 50 bis 100 Meter sogar nach vorne gewandert. Und da hat er einen Seitenarm des Lago Argentino, also das ist der See, in dem er terminiert, aufgestaut.
Was ist ein Terminus?
Der Terminus, das ist sozusagen das Ende des Gletschers, also dort, wo der Gletscher aufhört im Wasser. Und das teilweise um 8 bis 9 Meter, bis dann der Wasserdruck dieses Seitenarms so hoch wurde, dass dann sehr, sehr spektakulär quasi dieser Eisdamm zerstört wurde und sehr eindrucksvoll dieser See dann wieder austrainiert hat.
Austrainiert. Ja. Was ist genau mit diesem See passiert? Der wurde aufgestaut und hat sich dann in einem riesigen Schwall ergossen?
Genau.
Und Sie sagten, dass dieses Naturschauspiel, das wird bald nicht mehr zu sehen sein?
Nein, also das definitiv in absehbarer Zukunft nicht. Zuletzt war 2011 der Gletscher mal nach vorne gerückt und seitdem hat sich dahingehend nichts mehr getan und außerdem können wir seit 2019 eben beobachten, dass sich der Gletscher stark zurückzieht. An seinem nördlichen Ufer haben wir heute schon über 1 Kilometer verloren und insgesamt ungefähr 2,1 Quadratkilometer, also in den letzten 6 Jahren, das ist schon sehr beachtlich. Das sind, wenn man es mal ins Verhältnis setzt, so über 300 Fußballfelder.
Nun kämpfen wir ja schon länger gegen die Klimaerwärmung. Warum schmilzt der Gletscher denn seit 2019 so schnell?
Dazu muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen, weil beim Schmelzen, da sprechen wir dann im Kontext dieser Studie von den Höhenänderungsraten. Und da beobachten wir eben, seit 2019 verliert der Gletscher über 5,5 bis teilweise vorne über 7 Meter an Höhe pro Jahr, jedes Jahr. Und dieses Ausdünnen, besonders in den unteren Kilometern, also nahe des Gletscherterminus, was wir seit 2019 beobachten, das ist eher eine Folge eisdynamischer Prozesse. Und zwar, der Gletscher hat auch schon vor 2019 Höhe verloren, aber so in der Größenordnung von 30 Zentimetern jährlich. Und 2019 ist jetzt wahrscheinlich so ein gewisser Kipppunkt überschritten worden, sodass die Auftriebskraft des Wassers größer ist als das Gewicht des Gletschers. Und das hat zur Folge, dass quasi der Gletscher vorne, also an der Gletscherzunge, dort, wo der Gletscher eben aufhört und in diesen Seen endet, dass er anfängt, immer mehr den Kontakt mit dem Boden zu verlieren. Und wenn er den Kontakt zum Boden verliert, dann sehen wir sehr viel höhere und stärkere Kalbungsintensitäten. Also Gletscherkalben beschreibt quasi das physikalische Wegbrechen von Eis, von großen Eisblöcken vorne an der Gletscherzunge, am Gletscherterminus. Also, und das ist eben auch das Besondere, was wir eben hier beobachten können, ist, dass wir quasi 20 Jahre lang eine Höhenänderungsrate von etwa 30 Zentimetern beobachten können und eben seit 2019, also vom einen auf den anderen Jahr, ein Anstieg um mehr als das 16-fache in der Nähe der Gletscherfront auf eben über 5,5 Meter pro Jahr. Also das sind schon sehr eindrückliche Werte.
Wie vermisst man denn eigentlich einen Gletscher?
Nun, da bedienen wir uns unterschiedlicher Hilfsmittel. Was wir jetzt in unserer Studie gemacht haben, war zum einen, wir haben sehr viele unterschiedliche Satellitendaten analysiert in den letzten 25 Jahren, also sowohl optische Satellitendaten, das sind quasi wie hochaufgelöste Bilder aus dem All, aber auch sogenannte Mikrowellensatellitendaten, insbesondere von einer deutschen Satellitenmission, der Tandem-X-Mission des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrtforschung, mit der wir eben die Höhenänderungen des Gletschers messen können. Und vor Ort waren wir ja auch noch gewesen und da haben wir die Eisdicke des Gletschers vermessen. Dafür haben wir eine ganz spezielle Radarantenne, mit der wir quasi in der Lage sind, durch das Eis durchzugucken, in Anführungszeichen, und dann die Eisdicke entlang unserer Fluglinien zu vermessen. Und mit diesen Messdaten können wir dann relativ detailliert sozusagen die Topografie unterhalb des Gletschers rekonstruieren. Also wie ist die Beschaffenheit des Gesteins, beziehungsweise wie sieht die Topografie des Gesteins unterhalb des Gletschers aus?
Und bei dieser Vermessung haben Sie gemerkt, dass der Ankerpunkt verloren geht.
Ganz genau, das ist eins unserer zentralen Ergebnisse. Mit der Befliegung, mit dem Helikopter und der Antenne haben wir eben feststellen können, dass in dem zentralen Teil des Gletschers vorne ein Felsdorn, sage ich jetzt mal, also der ist noch über einen Kilometer lang, den Gletscher sozusagen an Ort und Stelle hält. In der Glaziologie reden wir da von sogenannten Pinning Points oder halt eben Ankerpunkten. Und diese Ankerpunkte, die sind deshalb so wichtig, beziehungsweise sie spielen eine sehr große Rolle, weil sie einen Gletscher physikalisch stabilisieren können. Und das bedeutet, dass so ein Gletscher sehr viel langsamer oder sehr, sehr verzögert nur auf den Klimawandel reagiert.
Und dadurch, dass dieser Gletscher seinen Ankerpunkt verloren hat, wäre das vielleicht auch eine Erkenntnis oder eine Erklärung dafür, dass er so schnell schmilzt im Moment?
Ganz genau. Was wir jetzt gerade sehen, ist, dass der Gletscher jetzt eben diesen, ich sag jetzt mal, einen Kipppunkt überschritten hat. Das heißt, eben was ich gerade beschrieben hatte, er löst sich so langsam von seinem Unterboden los und fängt an aufzuschwimmen. Und dadurch haben wir diesen sehr, sehr starken Massenverlust durch Kalbung, also dass sehr viel Eis wegbricht. Und das wiederum sorgt dazu, dass der Gletscher sich zurückzieht. Er zieht sich jetzt in einen Bereich des Seenbeckens zurück, wo es noch tiefer ist. Das heißt, dieser Prozess wird noch weiter verstärkt. Und was eben hinzukommt, ist, dass er sich sukzessive eben von diesem Ankerpunkt, der ihn in den letzten 100 Jahren quasi an Ort und Stelle gehalten hat, sukzessive loslöst. In dem Moment, wo er diese physikalische Stabilität, diesen Ankerpunkt verliert, dann rechnen wir damit, dass er sich um viele weitere Kilometer innerhalb von kürzester Zeit zurückziehen könnte.
Wir haben ja zu Beginn ganz kurz über den touristischen Aspekt gesprochen, dass es einfach ein großes Schauspiel war, wenn dieser Gletscher einen Teil eines Sees aufgestaut hat. Was für eine Bedeutung hat dieser Gletscher noch für die Region?
Nun, ich sag mal so, also der ökonomische Faktor ist tatsächlich ein sehr, sehr entscheidender, weil wir müssen uns vor Augen führen, dass hier über 800.000 Menschen teilweise pro Jahr den Gletscher besucht haben. Und damit ist er für die gesamte Region in Santa Cruz in Argentinien wirklich ein extrem wichtiger ökonomischer Faktor. Aber gleichzeitig können wir eben sagen, dass der Perito Moreno eben doch nicht in der Lage ist, dem Klimawandel ja zu trotzen, sage ich jetzt mal so, sondern dass er nun eben auch dem Klimawandel zum Opfer fällt, nur eben stark verzögert.
Über den jetzt schnell schmelzenden Perito Moreno Gletscher sprach ich mit dem Dozenten Moritz Koch vom Institut für Geographie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Und wir bleiben im Eis mit den Meldungen von mit Michael Stang.
66 Jahre nach einer tödlichen Antarktis-Expedition sind die sterblichen Überreste eines britischen Forschers gefunden worden. DNA-Tests zeigen, dass es sich bei den im Januar geborgenen Leichenteilen um die Überreste des 1959 verunglückten Meteorologen Dennis Bell handelt. Das teilte das britische Institut für Antarktisforschung mit. Bell war im Alter von 25 Jahren auf King George Island rund 120 Kilometer von der antarktischen Küste entfernt verunglückt. Er war bei einer Kletterexpedition in eine Gletscherspalte gefallen.
Vor Westaustralien kommt es zu einer extremen Korallenbleiche.
Nach dem jüngsten Bericht zum Zustand der Korallen des Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens gibt es nun auch schlechte Nachrichten aus dem Westen. Infolge der bisher längsten und intensivsten Meereshitzewelle ist es zur größten Korallenbleiche in der Region seit Beginn der Aufzeichnungen gekommen. Das teilte das Australische Institut für Meereswissenschaften mit. Demnach sind Korallen von der Kimberley-Küste im äußersten Norden bis hinunter zum Ningaloo-Riff betroffen, ein Gebiet von rund 1500 Kilometern Länge.
Joints sind heute gefährlicher als früher.
Denn die Wahrscheinlichkeit ist höher, an Psychosen oder Schizophrenie zu erkranken. Der Grund dafür ist nicht nur der zunehmende Cannabiskonsum in der Gesellschaft, sondern auch der höhere Gehalt des psychoaktiven Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol, kurz THC, in den Cannabisprodukten. Dieser ist in den vergangenen 2 Jahrzehnten von etwa 4% auf 20% angewachsen, zumindest bei dem in Kanada verkauften Marihuana. Das geht aus der Analyse eines Teams der Universität von Ottawa hervor, die im Canadian Medical Association Journal erscheint. Darin hatten die Forschenden Informationen zum aktuellen Wissensstand in Kanada zusammengefasst, wo Cannabis 2018 legalisiert wurde.
Eine Pest in der Bronzezeit hat offenbar auch Nutztiere befallen.
Vor etwa 5000 Jahren breitete sich eine mysteriöse Form der Pest in Eurasien aus. 2000 Jahre später war sie wieder verschwunden. Der Erreger hinter der sogenannten LNBA-Pest ist nur durch DNA-Spuren bekannt. Sein Ursprung und seine Übertragungswege sind bislang unklar. Jetzt hat ein Max-Planck-Team den Pesterreger erstmals auch in einem Tier nachgewiesen, in einem domestizierten Schaf, das vor 4000 Jahren in der westeurasischen Steppe gelebt hat. Demnach sind diese Pestinfektionen bei Menschen und Schafen auf die Ausbreitung aus einem noch unbekannten wilden Reservoir zurückzuführen, heißt es im Fachblatt Cell. Eine Übertragung über Flöhe scheidet aus.
Wale und Delfine spielen miteinander.
Ein Team des australischen Whales and Climate Programs hat Fotos und Videos von fast 200 Begegnungen zwischen 19 Barten, Wal- und Delfinarten analysiert. In etwa einem Viertel der Fälle handelte es sich um eine positive gegenseitige Interaktion. Spielerisch oder freundlich, heißt es in der Studie im Fachblatt Discover Animals. Demnach stellten die Interaktionen zwischen Walen und Delfine eine Form von sozialem Spiel dar. Besonders Buckelwale rollten sich bei den Begegnungen häufig auf die Seite, präsentierten ihren Bauch oder näherten sich den Delfinen langsam an. Meistens waren es aber die Delfine, die die Wale aufsuchten.
Das waren die Meldungen von und mit Michael Stang.
Sternzeit, 12. August. Karl Dorno und die Sonnenforschung am Zauberberg. Karl Dorno war Chemiker in Königsberg. Als seine einzige Tochter an Tuberkulose erkrankte, zog er mit ihr nach Davos. Thomas Mann lernte die Davoser Berge nur kurze Zeit später kennen und setzte ihnen im Zauberberg ein literarisches Denkmal. Dem Bergklima in dieser Region wurde eine spezielle Heilkraft zugeschrieben. Karl Dorno vermutete, dass Licht in Davos spiele eine große Rolle und begann die Sonnenstrahlung präzise zu erforschen, insbesondere die Ultraviolettstrahlung. 1907 gründete er das Physikalisch-Meteorologische Observatorium Davos, das er 2 Jahrzehnte lang aus seinem Privatvermögen finanzierte. Dorno untersuchte die Zusammenhänge von Klima und Witterung auf Menschen, Tiere und Pflanzen. 1911 veröffentlichte er seine Studie über Licht und Luft des Hochgebirges, mit der er viel Aufsehen erregte und die Strahlungsklimatologie begründete. Ein spezieller Heilungseffekt des Hochgebirgsklimas ließ sich allerdings nicht nachweisen. Das von Karl Dorno gegründete Observatorium ist inzwischen Sitz des Weltstrahlungszentrums, das international die Standards für die Sonnenmessung festlegt. Es zählt zu den weltweit renommiertesten Einrichtungen der Sonnenphysik. Die Fachleute erforschen die Gesamtstrahlung der Sonne, verfolgen ihre schwankende Aktivität und untersuchen, wie die veränderliche Einstrahlung das Klima auf der Erde beeinflusst. Karl Dorno, der Begründer der Davoser Sonnenforschung, ist später erblindet. 1942 hat er sein Leben beendet.
Heute Nacht erreicht der Sternschnuppenregen der Perseiden seinen Höhepunkt. Und diese Himmelsshow wird auch Thema sein in unserem Weltraum-Newsletter.
Die Kosmologen schwärmen von der Urknalltheorie. Naja, da hakt's aber an vielen Ecken.
Mr. Sternzeit, der Deutschlandfunk-Weltraum-Newsletter. Alle 14 Tage in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren. Auf deutschlandfunk.de/newsletter.
Und ich wünsche Ihnen eine gute Show heute Abend am Abendhimmel. Britta Fecke dankt fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Nachmittag.